Teil 4, der Schlussteil der großen Big Show 776, Football mit Nicolas Martin und Andreas Renner, Teil 2, so gesehen. Danach die NHL zu Gast in Deutschland, nicht nur am vergangenen Wochenende, sondern ziemlich überhaupt. Darum kümmern sich Tom Heberlein und Lars Marendorf. Danach die Einführung, nein, die Aufnahme, so richtig, von Roger Federer in die International Tennis Hall of Fame. Die besprechen Simon Graf und Moritz Lang. Und hinten raus noch Tennis mit Sebastian Kaiser, der schon im National Tennis Center in Flushing Meadow sein Wesen treibt. Nachdem wir jetzt doch ausführlich über Tennis sprechen, nochmal der kurze Reminder. Bracket Challenge US Open 2026, schreibt mir Sportradio, Steilpass at sportradio360.de, dabei sein, gewinnen. Herrschaft, die Big Show 776, wir bleiben beim Football. Wir wissen, dass Andreas Renner und Nicolas Martin an diesem Wochenende gemeinsam ein europäisches Spitzenfootballspiel kommentieren werden. Dazu kommen wir sicherlich auch noch. Aber Nicola, jetzt tauchen wir mal ein in die NFC West, wo im vergangenen wo die Bears gewonnen haben, relativ souverän, obwohl sie die letzten beiden Spiele verloren haben, was aber nichts machte, weil die Green Bay Packers die letzten 4 Spiele verloren haben. Die Vikings dagegen 5 gewonnen. Es ist kreuz und quer gegangen und die Lions, sprich Jürgen Schmid, ist auch noch in dieser Division. Was wird sich verändert haben? Die Starting Quarterbacks sind, soweit ich das beurteilen kann, dieselben geblieben.
Bei den Vikings nicht, oder?
Ja, wollte gerade sagen.
Bei den Vikings nicht.
Aber bitte. Wir können gern mit den Bears anfangen und nehmen einfach die Aussage des Headcoaches. 31 andere Teams gehen ins Trainingscamp und sagen, wir wollen den Super Bowl gewinnen. Ich möchte mehr als das. Ich möchte die höchste Scoring-Offense der Geschichte sein, ja, also besser als die 2013er Broncos. Ich weiß, sie haben 37,9 Punkte pro Spiel gemacht. Ich möchte besser sein als sie. Und dann nehmen wir einfach das Englische, weil das wäre schade zu übersetzen. I want shutouts, I want blowouts. Boah. So. Ja?
So, ja.
Das ist doch eine Ansage, oder?
Ja, das ist auch super und mit der Offense könnte das tatsächlich funktionieren, nur das mit den Shutouts, dafür müsste seine Defense besser sein und die ist das Problem. Und die, wenn Chicago dieses Jahr die Playoffs verpasst, was durchaus passieren kann, wir haben uns ja gerade schon darauf geeinigt, dass aus der NFC West schon 3 weiterkommen, wird es dünn mit den anderen. Die Verteidigung der Bears war letztes Jahr nicht gut, hat aber immerhin jede Menge Turnovers produziert, jede Menge Fumbles erobert und vor allen Dingen Interceptions abgefangen. Das Problem dabei ist nur, dass das Glück, Turnovers zu erobern, sich von Jahr zu Jahr normalerweise nicht überträgt. Also das ist dann halt mal ein Zufall, dass man besonders viele Plays macht und besonders viele Interceptions fängt, aber das bedeutet nichts, statistisch gesehen, über mehrere Jahre hinweg gesehen, für die nächste Spielzeit. Und wenn die Bears schlicht und einfach nur ihre Zahlen bei den eroberten Turnovers halbieren, dann werden sie halt 3-4 Spiele mehr verlieren und dann kommen sie vielleicht nicht in die Playoffs, egal wie gut die Offense ist.
Ja, also sie werden nicht jedes Spiel 40-35 gewinnen, das wird schwierig. Das Problem an der Geschichte ist, also was heißt das Problem? Also Ben Johnson, seine Offenses in Detroit sind von Jahr zu Jahr besser geworden. Es gibt keinen Grund, dass das in Chicago nicht der Fall ist. Ja, es muss halt stabiler werden in der Offense. Nicht vergessen, letztes Jahr, das waren 11 Siege. Das waren 7 mit One-Score-Unterschied. Okay. Ja, also das heißt, das waren knappe.
Oft Comebacks im vierten Quarter.
Und mit vielen Quarter, mit vielen Comebacks im vierten Quarter, mit vogelwilden Plays. Ja, und selbst in den Playoff gegen die Rams, wir erinnern uns alle an diesen Pass, ja, da aus der Rücklage und irgendwie kommt er an. Also wenn sie das Ganze jetzt ein bisschen stabiler hinbekommen in der Offense, dass Quarterback Caleb Williams ja irgendwie alle Downs wirklich gute Plays hat und nicht irgendwie drauf hoffen muss, dass im dritten oder vierten irgendwo ein Wunder passiert, dann wird es auf jeden Fall besser. Aber das große Problem, jetzt Fragezeichen, Problem möchte ich nicht sagen, Fragezeichen bleibt die Defense. Sie haben Kobe Bryant geholt von den Seahawks, der hat sich jetzt schwer am Knie verletzt, ist wahrscheinlich raus. Mhm. Dann ist halt die Frage, wie gehst du halt damit um, dass, ja, dass im Grunde genommen jeder Gegner mit guten Receivern kommt, ja, also jeder Gegner in der Division kommt mit eigentlich zwei guten Receivern. Kriegst du die gedeckt, kriegst du die eingebremst, weil letztes Jahr die Bears zwar 11-6, aber in der eigenen Division 2-4 und da, das haben sie eben nicht eingebremst bekommen. So, 2-4 in der eigenen Division, 11 Siege. Du hast also, das heißt, sie haben 9 aus den 11 Nicht-Division-Spielen bekommen. Wir haben schon gesagt, die NFC North spielt dieses Jahr gegen die AFC East. Ah ja. 9 von 11 ist bei dem Programm Anspruch. Guter Anspruch. Also da muss mehr aus der eigenen Division kommen, um das zu gewinnen.
Und ich würde jetzt mal so ganz allgemein sagen, weil wir haben jetzt noch nicht alle Teams aufgelistet. Da spielen Detroit, da spielen Minnesota, da spielen Green Bay und Chicago. Ich kann mir für jede Mannschaft ein Szenario kreieren, das ich für realistisch halte, wonach die Erster oder Letzter in der Division werden. Ich glaube, die liegen wirklich nah beieinander. Die Unterschiede, die es da gibt und gab, auch in der Vergangenheit, die waren gering. Sowas wie Chicago hat halt einen Haufen Turnovers produziert. Detroit hat Ende der letzten Saison unglaublich viel Verletzungspech gehabt. Und die Minnesota Vikings, bei denen ist es jetzt schlicht und einfach so, die haben ja letzte Saison mit J.J. McCarthy auf der Quarterback-Position gespielt, jetzt kommt Kyler Murray, ich bin kein Fan von ihm, aber ich erwarte eine Basis an Kompetenz von ihm, die McCarthy letztes Jahr nicht gebracht hat, und der Rest der Mannschaft ist gut. Und die Green Bay Packers sind auch so ein Team, das hat einen Haufen Talent. Bei denen fragt man sich immer, warum reicht's noch nicht für mehr? Warum machen sie nicht den nächsten Schritt nach vorne? Aber da kann man sich eben auch vorstellen, dass in dieser Saison ein paar Sachen ein bisschen besser funktionieren als letzte Saison. Gewinnen sie vielleicht die Division, aber weil alles so eng beieinander ist und weil die sich ja gegenseitig auch die Sieger abknöpfen, kann man sich genauso vorstellen, dass dann am Ende einer mit vielleicht 6 oder 7 Siegen Letzter wird in der Division.
Und trotz J.J. McCarthy letztes Jahr die Vikings Letzter mit 9-8. Es hatten alle eine positive Bilanz in dieser Division. Das zeigt, wie ausgeglichen die ist und wie trotzdem gut aufgestellt die alle sind. Und ja, die Bears 11-6, also 1-2 Spiele und vom First to Last, das, was Andreas gerade gesagt hat.
Wenn mich jetzt in einer lockeren Dinnerrunde jemand fragt, warum Kyler Murray kein guter oder kein herausragender NFL-Quarterback ist, Andreas, was antworte ich dem Fragesteller?
Wie lang darf es sein, die Antwort?
Ja, es ist irgendwo zwischen Hauptgang und Dessert. Das machen wir ein bisschen früher, machen wir ein bisschen später kommt.
Okay, also es ist dehnbar. Das erste Problem bei Kyler Murray, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der Mann war mal der erste Draftpick überhaupt in der NFL.
Ja.
Er ist aber rein von den physischen Voraussetzungen, er ist halt sehr klein. Und das ist schon ein Problem für...
Darf ich da mal kurz einwerfen? Ich habe ihn in London gesehen. Ich habe noch nie so einen kleinen Spieler Quarterback spielen sehen wie Kyler Murray. Also das stach ins Auge. Das, nicht mal in der GFL. Also das ist das erste Mal. Also ich kann es nur sagen, also der ist, also das ist wirklich ein Zwerg. Das ist nicht böse gemeint, aber für NFL-Verhältnisse ist er ein Zwerg.
Und die Folgen, die das hat, ist, er hat große Offensive-Line-Spieler vor sich stehen. Er wird in der Mitte des Feldes einfach aufgrund seiner Körpergröße nicht so den richtigen Überblick haben. Die Passstatistiken beweisen das auch. Kyler Murray wirft wie viele relativ kleine Quarterbacks überwiegend zur Außenseite. Aber damit bist du halt schon mal eingeschränkt, dadurch, dass du dieses Problem hast. Dann war er ein überragender Läufer zu Beginn seiner Karriere bei den Arizona Cardinals. Das ist deutlich weniger geworden und das war ein wichtiger Bestandteil seines Teams. Seine Wurfkraft ist gut, aber, und da kommen wir jetzt dann wahrscheinlich zum entscheidenden Punkt, nach allem, was man von den Arizona Cardinals gehört hat, war Kyler Murray keiner, der sich sehr intensiv damit befasst hat, die, den Theorieteil seines Berufs regelmäßig auszuüben, im Sinne von, ich schaue mir Videos von den Gegnern an und bereite mich intensiv vor. Es gab ja immer die Klischees bei Kyler Murray, wenn er nicht gut gespielt hat, hat man gesagt, oh, gestern ist wieder Videospiel XY, die neue Ausgabe rausgekommen, da konnte er leider nicht. konnte er leider sich nicht so sehr aufs Football konzentrieren. Die haben ja tatsächlich, als sie ihm eine Vertragsverlängerung gegeben haben, eine Klausel in den Vertrag machen sollen wo er nachweisen musste, dass er bestimmte Anzahl an Stunden damit verbringt, tatsächlich die Videos zu studieren. Und muss man auch dazu sagen, die Spieler kriegen von ihren Teams Tablets. Und die Teams können hinterher nachvollziehen, wie viel Zeit sie daran verbracht haben. Also da kann keiner kommen und sagen, ich mogel mich da mal durch. Man kann sehr genau sehen, wie viel Zeit da tatsächlich jemand bei seinem Job verbringt.
Das können sie in der GFL übrigens auch. Da nutzen sie ein Tool, das nennt sich Huddle. Und auch da können die Coaches nachvollziehen, welcher Spieler wie lange eingeloggt hat. Aber ja, also das ist dann der Überbegriff für Murray ist dann he's a Freelancer. Ja, also sprich, er bereitet sich irgendwie nicht vor, improvisiert viel, ja. Und das Problem ist halt, wenn die körperliche, diese Athletik, die es ihm ermöglichte, quasi auf der Flucht irgendwie noch zu improvisieren. Ich habe da so ein Play von ein paar Jahren in Sinn, so eine Two-Point-Conversion, wo er gefühlt 30 Sekunden von rechts nach links läuft und am Ende doch noch, findet er noch ein Receiver, er läuft sogar selbst in die Endzone, aber auf jeden Fall, also wenn das weg ist, ja, dieser Speed, dieses für dieses Improvisieren wird es natürlich schwierig und dann sieht er sehr schnell sehr bodenständig aus. Trotzdem glauben viele, er ist ein Upgrade zu JJ McCarthy. Und kann dann vielleicht auch so Justin Jefferson aus dem Loch helfen. Also wir werden sehen, was das wird. Aber ja, die Vikings vielleicht das Team, wo wir die meisten Fragezeichen haben in der Division.
Tja, was hat Thomas Gottschalk sinngemäß gesagt? Vorbereitung ist der Tod der Spontanität, irgendwie sowas. Aber ja, dann muss Kyler Murray halt ein kleines bisschen...
Keine Vorbereitung ist aber sowohl der Tod der Football-Performance als auch der Kommentar-Performance übrigens.
Ja, na gut, also. Ja, schauen
Aaron
wir mal,
wie Rodgers möchte dieser Nachricht vielleicht nicht ganz zustimmen, aber ja, also wozu braucht man schon ein Playbook, wenn man improvisieren kann, ja? Also.
Ja, und wo es dann gegen, aber da wird Aaron Rodgers keinen Anteil gehabt hat, gegen die New York Jets zu exakt 0 Punkten gereicht hat am vergangenen Wochenende. Aber das... Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Noch ist ja hier nichts passiert, aber was passieren könnte und werden und soll, ist am kommenden Wochenende das Finale der European Football Alliance. Nordic Storm werden in Innsbruck zu Gast sein, genauso wie die Munich Ravens. Nicola, ihr beide werdet das kommentieren. Wo kann man es sich anhören und ansehen? Und vor allen Dingen auch, worauf sollten wir, die wir nicht viel gesehen haben aus der bisherigen Spielzeit, worauf sollten wir besonders achten?
Also das Ganze läuft bei Sport Digital 1 Plus, heißt der Sender. Also ist unter anderem bei Magenta Sport, glaube ich, auch drin. Oder halt auf deren Webseite gibt es das, glaube ich, für 4 Euro im Monat. Worauf freuen wir uns? Wir freuen uns, ja, also wir haben das Duell schon zweimal gesehen in diesem Jahr. Fangen wir vielleicht damit an. Das zweite Mal war der letzte Spieltag, da haben die Ravens entschieden, sie schonen alle. Das heißt, das war irgendwie so eine Nullnummer. Das erste Spiel war in Unterhaching Ende Juni. Das hat München 37-34 gewonnen in einem Spiel, wo München in der ersten Halbzeit 4 Turnover begangen hat. Was für, mit 3 Interceptions von Russell Tabor, dem Münchner Quarterback, was für Russell Tabor relativ ungewöhnlich ist. Ich glaube, er hat das ganze Jahr 6 Interceptions geworfen oder so. Oh. 3 in dem einen Spiel. Nichtsdestotrotz, Russell Tabor, Jadwin Clark sind 2 der besten, wenn nicht die besten Quarterbacks, die in Europa gerade unterwegs sind. Im Backfield von Rolling Storm steht mit Glenn Tunga einer der erfolgreichsten Running Backs, also britischer Running Back. Der ist auch spektakulär. Die Receiver auf beiden Seiten ermöglichen halt den Quarterbacks spektakuläres Passspiel und auch die Defense-Reihen. Warum? Die Defense-Reihen haben den einen oder anderen schon vor Probleme gestellt dieses Jahr. Also wir erwarten halt ein Spitzenteam, Spitzenspiel, 2 Teams auf Augenhöhe. Das erste Spiel wird auch dadurch entschieden, dass in der letzten Sekunde Nordic Storm die Möglichkeit zum Ausgleich hatte. 34-37, ja, per Field Goal. Ja. Aber das ganze Jahr, das Kicking Game ein Problem war. Jetzt haben sie endlich im Halbfinale ihr erstes Field Goal dieses Jahr getroffen. Das heißt, this monkey is off the back, ja. Und jetzt können wir ganz entspannt in dieses Finale gehen und freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Finale in einem wunderschönen Setting, das Tivoli-Stadion in Innsbruck, gelegen zwischen den Bergen. Ja, es ist angerichtet.
Also wenn man im Stadion ist und das Spiel ist nicht so toll, kann man sich die schöne Landschaft auch noch von der Tribüne aus angucken, weil da extra hinten das Dach nicht direkt auf der Tribüne drauf sitzt, sondern man durchgucken kann. Ja, das als Fernsehzuschauer hat man den Luxus aber nicht.
Man darf allerdings nicht mit dem Rücken zum Berg Isel sitzen, sonst muss man sich umdrehen. Das ist auch unschön. Ja, also das Stadion ist wirklich schön. Ich fürchte halt ein bisschen um die Stimmung, Andreas. Wird es da auch eine Halftime-Show geben? Was wird den Zuschauern außer dem Sportlichen geboten, sofern das schon bekannt ist?
Also es wird mit Sicherheit etwas geboten, aber wenn du mich jetzt danach fragst,
ja, dich noch
ich habe
jetzt
aufs Spiel vorbereitet.
Natürlich.
Bin noch
natürlich.
Nicht bei der Halbzeitshow.
Also es sind 3.500 Tickets bisher verkauft, das haben sie gestern verkündet.
3.500.
Ja. Ja, nicht 300.000, 3.500, okay. 3.500. Ja. Mein Gott, ja, das...
Und da kommen noch ein paar Leute dazu. Ich meine, das ist realistischerweise, denke ich, wenn du da am Ende 4.5 oder sowas hättest, kannst du da schon zufrieden sein. Du spielst ja an einem neutralen Ort, wo die Mannschaft in dieser Saison nicht besonders erfolgreich war, die Raiders. Deswegen kann man da schon nachvollziehen, dass da vielleicht die Begeisterung nicht so groß ist. Aber nur um da mal so ein paar, weil wir über die NFL geredet haben, um da so ein paar Verbindungen zu knüpfen. Russell Tabor, der Quarterback der Munich Ravens, war der Backup von Drake May in North Carolina. Hm. Und John Shoup, der Head Coach der Munich Ravens, der hat früher in der NFL gearbeitet, zum Beispiel bei den Titans.
Der Head Coach von Nordic Storm.
Entschuldigung.
Um Gottes Willen, Andreas. Um Gottes Willen.
Der war mal der Head Coach der Ravens. Ist jetzt der Head Coach von Nordic Storm. Und hat als College-Trainer einem gewissen Ben Johnson, heute Head Coach der Detroit Lions, seinen ersten Coaching-Job verschafft.
Die Welt ist klein.
Ja, die Welt ist klein. Jeder kennt jeden.
Und übrigens, da möchte ich jetzt ganz zu Beginn unseres kleinen Familienprojekts hier Sportradio 360, Andreas, eines der ersten Interviews, das du geführt hast, du erinnerst dich natürlich, war auch mit einem Mann, der am College sehr, sehr verdient gemacht hat sich und der dann einen recht berühmten Sohn rausgebracht. Und das war Oliver Luck, mit dem wir damals gesprochen haben. Kannst du dich noch erinnern? Es ist mindestens 10 Jahre her, eher 15 Jahre.
Ja, länger, weil Andrew war damals, glaube ich, noch im College und noch gar nicht in der NFL, wenn ich mich recht erinnere. Bin mir aber nicht 100%
sicher. Ja, genau.
Und Andrew Luck, also sein Vater, also Andrew Luck ist, fangen wir so an, der ist ja in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, weil sein Vater war teilweise General Manager von Frankfurt Galaxy, dann General Manager von Rhein-Fire, dann Chef der gesamten NFL Europe. Und war selber NFL-Quarterback in Houston, der Backup von Archie Manning, dem Vater von Peyton und Eli. Und da kamen halt viele Verbindungen zusammen. Und ich habe den damals halt, weil wir NFL Europe-Berichterstattung gemacht haben, natürlich kennengelernt. Der war dann auch in München bei uns ein paar Mal im Studio zu Gast und so weiter und so fort. Und deswegen konnte ich ihn dann halt deutlich später auch mal noch anrufen. Damals war er... Was war er denn damals? Bei West Virginia war er AD, Athletic Director. Und da hat er sich bereit erklärt, mit uns zu reden, auch über seinen Sohn und alles Mögliche, was da passiert ist. Also Oliver war immer ein sehr ein großer Unterstützer des europäischen Footballs und er hatte auch Teile seiner Familie kamen auch aus Deutschland, aus der Nähe von Karlsruhe.
Wie richtet die NFL-Geschichte über Andrew Luck, Nicola? Jetzt da ist er ein Hall of Famer auf keinen Fall. Oder doch?
Nee, aber also ich meine, wenn du einen Quarterback hinter die O-Line stellst und der halt ist ja immer noch der meistgesackte Quarterback der NFL-Geschichte. Aber wenn nicht, dann auf jeden Fall ganz weit vorne, dann darfst du dich halt nicht wundern, wenn die Karriere eher kurz auffällt. Also das ist so ein bisschen, du hast es das Juwel. und hast vielleicht nicht drumherum gut genug aufgebaut, um dieses Juwel quasi so zu nutzen und auch so zu schützen, dass es halt nicht irgendwann kaputt geht. Also ich weiß nicht, ob man da einen großen Vorwurf machen kann, aber ja, also die Geschichte wird sich halt erinnern, dass er durchaus gute Spiele hatte, aber halt auch, wie gesagt, die ganzen Sacks und die ganzen Verletzungen und schade drum. Ja.
Ja, es ist halt, also Andrew Luck wäre, er ist einer von denen gewesen, von denen, also das, der war tatsächlich einer, den man mit Fug und Recht Generational Talent genannt hat. Ein Begriff, der seitdem leider viel zu oft verwendet wurde und man hat ja den Eindruck, in jedem Draft muss es eins davon geben, von diesen herausragenden Talenten. Er war sowas tatsächlich, der hatte alles, was man gebraucht hat auf der Quarterback-Position. Der war ein super Athlet, er hat einen super Arm gehabt, er war einer, der auch den mentalen Teil des Spiels unglaublich gut beherrscht hat. Er war aber auch ein kluger Mensch, der sich mit sehr, sehr vielen anderen Dingen befasst hat in seinem Leben. Und als er gemerkt hat, dass diese NFL-Geschichte schwierig wird, einfach deswegen, weil er auch, der hat er ja auch drüber geredet, was für Probleme ihm das gemacht hat, dass er mit all den Verletzungen seinem Team nicht zur Verfügung stand und was das mit ihm gemacht hat und wie sehr ihn das deprimiert hat, wo er dann irgendwann mal gesagt hat, das tut mir nicht mehr gut, ich mache was anderes, und heute ist er übrigens Athletic Director an seiner ehemaligen Uni, nämlich Stanford.
Und hat eine so brillant tiefe Stimme, für die ich irgendeinen Körperteil, naja, vielleicht meine Barthaare lassen würde, fantastisch. Also, an diesem Sonntag
haben... Die Halbzeitshow der EFA... Special ja. Halftime Performance bei Claudia Young. Vielleicht mal ein Thema noch, für Musikradio 360.
Ja, immer noch besser als Andreas Gabalier, den ich in Innsbruck vermutet hätte, aber das wäre dann a little too much gewesen. Also, Klaus Schulze am Sonntag Musikradio 360 und Nicola und Andreas an diesem Wochenende in Innsbruck am Start. Danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 776.
Servus, da ist der Felix Loch und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 776 und wir gehen jetzt zurück zum vergangenen Freitag. Ich begrüße sehr herzlich Lars Mahrendorf, sportpassion.de und noch viele andere Outlets. Servus Lars.
Moin.
Und Tom Heberlein, wie jede Woche in dieser Woche zum Eishockey. Grüß dich Tom.
Servus.
Tom hat mir eine Mail weitergeleitet am Donnerstag in der Früh, glaube ich, oder war es am Mittwoch, und das war eine Einladung zu einer Veranstaltung der NHL in München, Presserunden, wo stand ein kleiner Kreis an Journalisten, und ich denke mir, naja, gut, 20, 25 Leute, kleiner Kreis, warum nicht? Ich schreibe der Person zurück, die diese Mail verschickt hat, verwechsle allerdings das Geschlecht, weil ich den Vornamen nicht richtig zuordnen konnte. Ich habe also einen Mann als sehr geehrte Frau angeschrieben, habe nie was zurückbekommen und bin zu dieser Veranstaltung gegangen und habe mich irgendwie noch reingemogelt. Leon Dreiseitel war nicht mehr da, wobei mir Lars dann sagt, da drüben steht er übrigens, aber er war gerade am Rausgehen. Es waren aber tatsächlich nur 6 Leute, Lars. Ist das Usus bei der NHL, dass es wirklich so exklusiv ist? Sind ein paar Leute nicht gekommen? Es war eine gute Veranstaltung, aber warum war das so eine kleine Veranstaltung vom Umfang her? Ist das gelernt?
Musst du ein bisschen einordnen. Also im Grunde muss man sagen, war das, was sie da an Nicht-Rechteinhabern hatten, mehr als das, was sie in den letzten Jahren hatten. Denn in den letzten Jahren hat gar keiner daran teilgenommen, der nicht Rechte in irgendeiner Form an der NHL hatte. Okay. Es war also so, dass ich zum Beispiel versucht habe, die letzten Jahre immer wieder in diese European Players Media Tour reinzukommen. Und da hieß es immer, nein, wir haben da im Moment kein Interesse dran, zum Beispiel nicht diejenigen einzuladen, die die Fernsehrechte haben. Also von daher war ich persönlich ganz froh, dass es dann diese Einladung gab. Und ich weiß nicht, ob du die Schilder gesehen hast, da waren ja die anderen Stationen mit drauf. Also es gab natürlich unseren Raum, da waren dann, je nachdem, 4 bis 6 Leute bei den deutschen Spielern mit dabei. Und dann gab es aber natürlich noch die Räume, wo dann zum Beispiel The Athletic gesessen hat, ESPN war mit dabei aus den USA, MySports aus der Schweiz, Sportsnet aus Kanada zum Beispiel, die hatten kurzfristig abgesagt, die NHL selber hat Filme gemacht, also natürlich klar, der Raum, wo wir drin saßen, war klein und die Runde war auch nicht so groß, aber insgesamt war das schon etwas, was auch für die Spieler, glaube ich, so 12 bis 15 Interviews bedeutete.
Okay.
Deswegen, ja, es könnte mehr sein, aber es ist ja vielleicht auch der Auftakt, so wie viele Dinge von der NHL jetzt angestoßen wurden. Da muss man jetzt auch gucken, wie das Feedback dann auch ist für die.
Tom, wer profitiert denn da mehr davon? Ihr wart ja auch beide bei der Veranstaltung am Donnerstag beim FC Bayern München. Und da habe ich dann herausgehört irgendwie, naja, der FC Bayern München hat mehr Follower bei Social Media als die gesammelten NHL-Clubs gemeinsam. Also profitiert eher die NHL oder profitiert der FC Bayern? Ich habe das nicht ganz verstanden, warum die sich auf ein Packel geschmissen haben.
Ich gebe ganz offen zu, ich habe zunächst gedacht, das ist eine Win-Win-Situation. Aber ich habe im Moment ein bisschen Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie das Ganze funktionieren soll. Also klar ist es cool, wenn du sagst, du kooperierst mit dem FC Bayern, weil der halt nun mal in Deutschland eine große Nummer ist und weil der der größte Sportverein im bevölkerungsreichsten Land Europas ist. Aber wenn es jetzt nur darum geht, dass du irgendwie, ich schätze mal, Daten austauschst, um an Fans zu kommen, dass du in der Allianz Arena vielleicht ein Open-Air-Spiel machst, ich weiß es nicht so recht. Umgekehrt auch, ja, der FC Bayern kommt an eine relativ große Fangemeinde ran. Ich meine, das sind 30 NHL-Clubs und aber ich sehe den ganzen Zusammenhang noch nicht so. Also klar, es geht um Marketing, es geht auch um die Sponsoren. Der FC Bayern hat ja Sponsoren, die weltweit agieren, die letztendlich vielleicht auch ein Interesse haben, in Nordamerika eine stärkere Präsenz zu haben. Also ich bin mal gespannt, was da am Ende des Tages dabei rauskommt. Mei, schlecht ist es mit Sicherheit nicht. Wobei ich immer noch glaube, dass der FC Bayern mehr davon hat, dass er Harry Kane unter Vertrag hat, als dass er mit der NHL kooperiert.
Ja, sportlich wahrscheinlich schon. Aber Lars, die müssen sich ja was dabei gedacht haben, die NHL. Und wer hat das denn in die Wege geleitet? Ist das der Commissioner oder ist das der Marketingchef der NHL? Wie kommt es dazu?
Also generell war es so, dass in den letzten Jahren das Board of Governors, also im Prinzip dann die Besitzer, immer mal wieder auserkoren haben, wir müssen den deutschen Markt jetzt stärker bespielen. Wir wollen nach Deutschland, das ist der größte Markt in Europa, den wir jetzt auch eben mit der NHL so ein bisschen erobern wollen. Und da kann man jetzt sich überlegen, ob sie da selber drauf gekommen sind oder ob sie einfach geguckt haben, was andere Ligen auch schon in den letzten Jahren gemacht haben. Mhm. Wer das konkret bei der NHL als Idee formuliert hat, das kann ich nicht sagen, aber es war zumindest schon in Düsseldorf ein Thema, wo sie also im März ja die erste Global Series angekündigt haben. Da hat Bill Daly schon gesagt, dass sie eben versuchen, damals hieß es noch mit der Bundesliga und vielleicht auch mit einzelnen Akteuren dann aus dem Bundesliga-Bereich zusammenzuarbeiten. Da ist jetzt ja exklusiv der FC Bayern draus geworden, die auch, glaube ich, sehr viel Wert darauf gelegt haben, eben nicht die Bundesliga da an diesem Tag mit zu erwähnen, genauso wie zum Beispiel Red Bull und die DEL ja eigentlich auch nicht erwähnt wurden, nur auf Nachfrage. Letzten Endes kann ich mich nur dem anschließen, was Tom gerade gesagt hat. Im Moment ist für mich noch nicht zu greifen, was sich beide Parteien konkret darunter vorstellen. Der FC Bayern hat am Donnerstag ganz klar gesagt, sie sehen sich da eher als diejenigen, die profitieren können. Obwohl sie mehr Social-Media-Follower haben, wahrscheinlich hoffen die darauf, in Kanada vor allem mehr präsenter zu sein. USA weiß ich nicht, ob sie da so drauf hundertprozentig drauf schielen, aber Kanada auf jeden Fall. Bei der NHL, sie haben darauf Wert gelegt, auch zu sagen, wir sind keine Konkurrenten. Also wir nehmen uns nicht gegenseitig irgendwie einen Dollar oder einen Euro weg. Aber das heißt natürlich auch, dass du nicht unbedingt zwangsläufig eine Schnittmenge hast, was die Themen und was die Fans betrifft. Also von daher, wie gesagt, ich bin sehr gespannt darauf, wie das Ganze funktionieren soll, weil es ja auch eine Premiere, würde ich sagen, weltweit ist, dass eine Liga mit einem Verein kooperiert. Hat es ja, zumindest soweit ich mich erinnern kann, so auch noch nicht gegeben. Also wir müssen uns leider überraschen lassen.
Was haben wir gelernt, Tom? Was hast du gelernt? Ich war ja nur bei Philipp Grubauer mit dabei und habe gelernt, dass er reitet, aber dann doch nicht reitet. Und dann hat er aber doch gesagt, dass er reitet. Ja, also in dem Moment, glaube ich, Philipp Grubauer war ja ganz offen. Und dann hat er vielleicht überlegt, also kann ich mir vorstellen, naja, also vielleicht wird es von den Clubverantwortlichen doch nicht so gern gesehen, wenn ich mich in meiner Leisure Time auf den Rücken des Pferdes setze. Wenn ich mich um Pferde kümmere, alles gut. Aber was war das große Learning? Und fangen wir vielleicht entweder mit Gruber oder mit Leon Dreiseitel an. Tom, was hast du mitgenommen?
Ich muss erstmal dazu sagen, der Einzige, mit dem ich vorher schon mal ein Interview gemacht habe, das ist allerdings schon lange her, ist Mo Seider. Für mich waren die alle in ihrer Präsenz zumindest Neuland. Und ich gebe ganz offen zu, am meisten beeindruckt hat mich Nico Sturm, der ja eigentlich am weitesten davon entfernt ist, ein Superstar zu sein. Allerdings, wie wir Eingeweide wissen, ja immerhin schon zweimal den Stanley Cup gewonnen hat. Ich fand dessen Gespräch, das wir mit ihm hatten, ich fand es sehr angenehm und sehr reflektierter Mensch, der sich nicht wichtiger nimmt, als er ist oder jemals sein wird, der um seine Rolle in diesem ganzen Geschäft sehr gut weiß. Ich finde, er hat sehr viele kluge Sachen gesagt, sehr reflektierte Sachen gesagt. Also der muss ich wirklich sagen, der hat mich sehr beeindruckt. Also ich, wie gesagt, ich hatte mit dem vorher noch nie ein Wort gewechselt, ich hatte von ihm auch noch nie was gehört. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Das war eine sehr angenehme Gesprächsrunde, fand ich, weil er auch die Fragen alle immer sehr ernst genommen hat und nicht dann mit Worthülsen um sich geschossen hat, sondern schon erstmal nachgedacht hat, bevor er geantwortet hat. Das war vom Inhaltlichen her fand ich das beste Gespräch. Also ein persönlicher Eindruck.
Ja, also bitte.
Das hat mir sehr gut gefallen. Mo Seider, muss ich sagen, den fand ich auch sehr gut. Wenn man da so zwischen den Sätzen oder zwischen den Zeilen liest oder zwischen den Sätzen hört, dann weiß man schon, was er sagen will. Der kann natürlich im Moment gerade ein bisschen wenig sagen, weil es in Detroit ja ein bisschen, ich will nicht sagen, drunter und drüber geht, aber weil da ja zumindest Steve Eiserman, der langjährige GM, rausgeflogen ist. Ja, ich fand's auch okay, dass Leon Dreiseitel da relativ offen über diese Nummer mit Mike Babcock gesprochen hat. Also grundsätzlich, ich fand's extrem cool, sehr informativ, aber Nico Sturm hat mir mit Abstand ein bisschen.
Lars, steige gleich bitte ein. Mike Babcock und Leon Dreiseitel, das ist irgendwie so, wie die selbst auferlegte Kasteiung sich selbst mit der siebenschwänzigen Geißeln, weil es mit einem Players Coach nicht funktioniert hat. Hast du mir in unserem vertrauten Gespräch, jetzt nicht in diesen Worten, aber sinngemäß, glaube ich, zugeflüstert?
Ja, das hat Leon auch so ganz klar gesagt. Also im Prinzip hat er mit dem Interview da weitergemacht, wo er im Frühjahr zweimal aufgehört hat. Er hatte ja schon ein Interview, was sehr aussagekräftig war, vor der Olympiapause gehabt. Dann hat er das Interview zum Ende der Saison gehabt, wo er im Prinzip alle vom Eismeister bis zu sich selbst aufgefordert hat, besser zu arbeiten. Und so hat er eben dann auch, fand ich, sehr offen die Personalie Mike Babcock und auch das, was sie von Mike Babcock erwarten, kommuniziert. Also da war ja dann auch die Frage, ob es mal den berühmten Tritt in den Hintern geben soll. Da sagte er ja klar. Er sagte auch, die Coaches waren nicht falsch, die sie vorher hatten, aber jetzt wäre einfach mal so ein Wechsel in der Art und Weise, wie das Team betreut wird, notwendig. Und letzten Endes lässt er einfach nur seinen Worten Taten folgen, jetzt erstmal, was den Trainer betrifft. Inwieweit das Ganze dann funktioniert, bei Mike Babcock musst du ja immer sagen, wir haben jetzt da mit einem Superstar gesprochen und den Superstar wird er so behandeln wie einen Superstar. Und wenn man die Geschichte von Mike Babcock kennt, dann geht es eher um die Rollenspieler, um die Rookies, um die in der ersten und zweiten Saison und um das Drumherum. Das werden die Fragen sein. Und dann geht es natürlich um das, was auf dem Eis passiert. Das wird dann entweder alles kaschieren oder dafür sorgen, dass es noch mehr Unruhe gibt. Also, ja, das ist so bei Leon Dreiseitel das gewesen, was dabei rausgekommen ist. Ich kann mich aber auch nur noch so ein bisschen noch bei Tom anschließen. Ich fand sie, also ich habe ja auch noch nicht die Nichtdeutschen mit interviewt, mit einer einzigen Ausnahme fand ich alle Spieler wirklich gut gelaunt und auch offen. Natürlich, der eine oder andere auch sprachlich antwortet dann in einem Satz, aber zum Beispiel bei Nico Sturm auf Deutsch. Das ist aber übrigens immer so, wenn du dem eine Frage stellst, wie er seine Face-Offs angeht, dann kriegst du nur 3 Minuten Antwort mit Details dazu, wie er steht. Also der ist wirklich so, dass er das immer erläutert. Ja, das war schon sehr beeindruckend. Kann ich mich nur anschließen.
Tja.
Wobei man zu Mike Babcock natürlich sagen muss, also ich fand es ja schon sehr interessant, dass er sich vorher mit Dreiseitel und McDavid zusammengesetzt hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die zwei dann schon auch ein bisschen für ihre Mannschaft die Sheriffs spielen, weil sie natürlich verhindern wollen, dass das, was da an Vorwürfen in der Vergangenheit, also Machtmissbrauch, Demütigungen, die Leute eingeschüchtert, und soll es ja diese Geschichte in Columbus gegeben haben, wo er als allererstes mal gesagt hat, so, jetzt zeigt mir mal eure Privatfotos auf den Handys und so. Also ich glaube schon, dass die ihm auch mal ein paar Takte gesagt haben. Er hat jetzt ja auch 3 Jahre lang nicht mehr trainiert, also er hat natürlich auch was zu beweisen. Und vielleicht ist das eine ganz gute Allianz, dass die sich beide ein bisschen, ja, vielleicht kontrollieren, will ich nicht sagen, aber dass die ein bisschen beide so auf sich aufpassen, dass der eine nicht was macht, was dem anderen gar nicht taugt. Also ich glaube, dass sind McDavid und Dreiseitel als Führungsspieler natürlich auch ein bisschen gefordert, dass das Ding da nicht ihnen um die Ohren fliegt, wenn der solche Sachen veranstaltet wie zuletzt vor 3 Jahren in Columbus. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, er hat einen guten Track Record, ne? Also er ist jetzt nicht unbedingt ein Trainer, der
wenig
Erfolg hat, ne?
Von wann ist denn der Erfolg?
Ja, gut, zuletzt. Gut, wenn du jetzt natürlich nur auf die NHL gehst. Ich glaube, 2008 war er mit Detroit Stanley Cup Sieger und zuletzt irgendwie, ich glaube, 2010 Gold bei Olympia, 2014 Gold bei Olympia. Hat er nicht auch bei diesem World Cup of Hockey 2 Jahre später? Ich weiß es nicht. Also ja, deswegen sage ich ja auch, er hat was zu beweisen, mehrerlei Hinsicht und ja, wenn die sich aufeinander einlassen und gegenseitig ein bisschen kontrollieren, könnte es vielleicht was werden. Aber es ist auf alle Fälle sehr spannend.
Und das Spannende ist, dass letzte Woche haben wir noch geflucht hier im Kreise, auch mit Axel Goldmann, dem alten Kölner, und Tom und Wahnsinn und Dreiseitel in München, der gehört auch nach Köln. Naja, jetzt ist er in Köln. Die Oilers werden 2 Spiele in Köln absolvieren, die Bruins werden 2 Spiele in München absolvieren, da muss JJ Peterka die deutsche Fahne hochhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Lars, so gesehen, hat die NHL in dieser Hinsicht schon mal alles richtig gemacht? Fragezeichen.
Ja, also er bringt ja auch noch Marco Sturm mit und wenn es gut läuft, Lukas Reichel auch noch. Also da sind dann theoretisch 3 Deutsche in München, auch jetzt mit Düsseldorf und Tim Stützle machen sie das auch richtig. Das ist eben etwas, was sie kontinuierlich jetzt in den nächsten Jahren auch planen müssen. Man muss auch sagen, das ist der früheste Termin, wo Global Series Spiele angekündigt wurden. Wir haben jetzt natürlich noch nicht die Gegner, wir haben nicht die genauen Daten, aber so früh hat die NHL noch nie bekannt gegeben, dass sie eben dann 27, 28, also in knapp oder in einem Jahr, vielleicht 1,5 Jahren, je nachdem wann die spielen, dort eben eine reguläre Saison austragen werden in Europa. Das war bei den meisten Jahren immer so, dass sie irgendwann zwischen Februar und April gesagt haben, wir kommen im Oktober, November, Dezember nach Europa. Also das ist schon mal etwas, was sie, glaube ich, auch gelernt haben. Die NBA macht das ja, die NFL macht das, frühzeitig zumindest zu sagen, an welchen Standort und dann eben auch in welche Halle wir kommen. Das sind alles auch diese, wie gesagt, alles, was sie jetzt bisher gemacht haben, sind Dinge in die richtige Richtung. Die Frage ist, was kommt am Ende dabei raus? Ne? Du musst ja jetzt auch gucken. Ein weiteres Thema ist ja Übertragung. Die NHL hat jetzt 10 extra Termine am Montag, die vielleicht auch noch von den Spielen her geändert werden, wo man zwischen 18 bis 22 Uhr die Spiele anfangen lässt. Nur du brauchst dann ja auch einen TV-Partner, idealerweise im Free-TV in Deutschland, der das überträgt. Ne? Und das muss auch geklärt sein. Also da ist noch was offen.
Ja, aber wer sind da die Kandidaten? Ich meine, wird das ja, bei Sky mit RTL dann sein?
Bei RTL, oder bei? Genau. Ja. Also ja, früher war es ja ProSieben Max oder ne, was auch immer dann ja, da lief. Es liegt nahe, dass es Sky und RTL wird. Dann wäre es ja, okay.
Aber Moment, das sind dann Spiele, die in den USA um 12 Uhr an einem Montag beginnen. Ich meine, das kann man in Wrigley Field machen, wo tendenziell am Nachmittag gespielt wird, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Blackhawks mehr als 2000 Leute da ins Stadion reinkriegen, weil die Leute sollen ja arbeiten. Also schon ein bisschen schwierig, ja, aber okay.
Du hast jetzt genau das gleiche oder haust in die gleiche Kerbe wie auch teilweise die Fans in den USA. Aber du musst sagen, es gibt jetzt, da sie von 82 auf 84 Saisonspiele gehen, gibt es also auf jeden Fall ein Heimspiel mehr pro Saison. Okay. Und bei 10 Spielen sind es ja 10 verschiedene Teams, die ein Heimspiel haben. Und wenn du dann sagst, okay, innerhalb von 3 Jahren haben wir einmal an einem Montag ein Heimspiel, was relativ früh beginnt, dann glaube ich, ist das schon wieder akzeptabler. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, das ist nicht ganz so schlimm. Und auch die lokalen Fans kommen dann vielleicht. Vielleicht gibt es eine Kooperation mit irgendeiner Schule. Auch da muss die NHL natürlich vor Ort dann Dinge machen, um die Halle voll zu kriegen, klar.
Ich glaube, das hat er doch sogar gesagt, oder? Dass da irgendwelche, ja, also mit irgendwelchen Schulen, dass da Schulkinder reinkommen und so weiter und so
fort. Genau, das sind so Ideen, ne? Also auch da, das ist ja neu. Ne? Es gab früher, es gab immer 2 Feiertage, die am Montag liegen in den USA, wo es immer sehr viele Spiele gab. Und das sind jetzt tatsächlich nicht Feiertage, normale Montage. Und man hat ja den Montag, da sind wir dann auch wieder, der Kreis schließt sich in Richtung Bayern München. Die NHL hat natürlich den Montag ausgewählt, weil an dem Tag normalerweise kein Fußball ist, zumindest nicht in den höheren Ligen. Also von daher, auch das ist ja gar nicht so schlecht, auch zu sagen, wir etablieren uns vielleicht. Klar, Football gibt es am Montag auch, aber normalerweise so jetzt in Deutschland dann außer der Sonderspieltagen eher nichts.
Ist so großartig, denn der durchschnittliche Bayern-Fan, das stelle ich jetzt einfach in den Raum, hasst alles am EHC Red Bulls München, weil das ja eigentlich einem Verein entsprungen ist, wo sehr, sehr viele 60er-Fans sich tummeln, aber bei der NHL wird alles gut. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Danke Tom, danke Lars, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 776.
Hier ist Silvio Heinevetter und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 776 und wir feiern jetzt einfach den For My Money, größten Tennisspieler aller Zeiten. Da lasse ich mir auch gar nicht reinreden, nämlich Roger Federer. Wir tun das zum einen mit Moritz Lang. Grüß dich, Moritz.
Hallo in die Runde.
Und wir tun es mit einem Mann, der mehrere Bücher über Roger Federer geschrieben hat, der ihn so gut kennt wie kaum ein anderer Journalist. Und das ist natürlich der fantastische Simon Graf. Grüß dich, Simon.
Hallo, hallo.
Anlass ist natürlich die Einführungszeremonie, das ist ein blödes deutsches Wort, but anyway, von Roger Federer an diesem Samstag in Newport, Rhode Island, in die International Tennis Hall of Fame. Simon, du wirst dort sein. Aber die Frage an dich zunächst, wie wichtig ist das Roger Federer, dass er in dieser Hall of Fame ist? Was denkst du, was weißt du?
Also ist keine Überraschung, dass er aufgenommen wird.
Ja,
ist für ihn sicher ein wichtiger Anlass für ihn. Also ist ein zusätzliches Mosaiksteinchen in seiner, in der ganzen Legende um Roger Federer und ich glaube schon, also er wusste, er wird aufgenommen, aber ich denke, es ist für ihn trotzdem ein großer Moment und ich bin sicher, er wird gerührt sein und er wird auch eine super Rede halten, denke ich.
Ja, okay, die Rede, ich erinnere mich, Moritz, Michael Stich zum Beispiel hat eine fantastische Rede gehalten vor 3, 4, 5, 6 Jahren, wann auch immer er eingeführt wurde. Was ist das Besondere an Roger Federer, wenn man mit ihm arbeitet, Moritz, so wie du über viele Jahre mit ihm arbeiten konntest, also auch nach den Spielen für Interviews, was hebt denn da vielleicht ein kleines bisschen ab von der Masse?
So wie ich es erlebt habe, und ich bin ganz gespannt, wie Simon das gleich einschätzt, ist er für mich der Superstar, der immer noch am meisten Mensch geblieben ist. Also es gibt immer noch eine Beziehung zu Roger Federer außerhalb dieses professionellen Tennisrahmens, obwohl er dieser riesige Name ist. Mache das immer gerne an Beispielen fest. Wir hatten mal eine Interviewsituation bei den ATP Finals, war in London, und anberaumt waren drei Fragen, wie üblich, und dann kam die Pressesprecherin und kam an und hat wirklich in der Sekunde, als Roger schon da stand, gesagt, ja, eine Frage bitte. Und dann stand ich völlig perplex da, weil was will man schon mit einer Frage? Und dann schaue ich ihn an und sage so, was jetzt? Und er hat sofort von sich aus gesagt, na komm, wir machen zwei Fragen, sonst ist es ja kein Interview. Wir haben die goldene Mitte getroffen und dabei, ja, das zeigt so diese menschliche Seite, die er immer noch geschafft hat, um alle mitzunehmen. In dem Fall mich als Interviewer. Und das hat die Arbeit mit ihm zusammen so, so, so besonders gemacht. Er hat für alles einen Blick und eben dann in dem Fall auch für uns Journalisten.
Simon, ergänze.
Ja, er liebt die Menschen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Er hat Freude an Menschen. Er ist überall, wo er ist. Er möchte diskutieren, er möchte Menschen treffen, er schottet sich nicht ab, es ist für ihn kein, er ist auch neugierig, er möchte was wissen von anderen Menschen, auch wenn er jetzt mit seinem Sohn unterwegs ist, mal ab und zu an einem Turnier und so, er schottet sich da null ab, er spricht mit allen, er ist sehr offen und sehr neugierig, und ich glaube, das war auch eine, ich meine, das ist nicht jedem gegeben, aber er ist halt so. Ich glaube, das hat ihm auch sehr vieles erleichtert. Er war einfach wie ein Fisch im Wasser. Er hat einfach dieses Leben geliebt, auch als Superstar, und hat das irgendwie, musste sich nicht verstellen. Und ich glaube, das war auch im Diskurs mit den Medien so. Es war für ihn jetzt nicht mühsam oder am Schluss vielleicht ein bisschen, aber so, als er nicht richtig sagen konnte, ja, was ist jetzt überhaupt mit seinem Knie und so, aber er war immer sehr entspannt und hat mit uns auf Augenhöhe diskutiert. War für mich natürlich ein Segen, 20 Jahre lang, also genial.
Ja, also das bei den Pressekonferenzen, meine Erfahrung, habe ihn nicht so oft gesehen wie ihr beide. Aber es ist halt so, dann, dass er sagt, aha, Moment, das war jetzt eine deutsche Frage, soll ich jetzt auf Schweizerdeutsch antworten oder soll ich auf Deutsch antworten? Und dass er in jeder Sprache antworten konnte und auch wollte, ganz fantastisch. Simon, wir haben ihn ja, und auch Moritz, wir haben ihn ja in Wimbledon auch in diesem Jahr gesehen. Und er weiß natürlich aber schon auch um seinen Status. Moritz, weil wie er da reingekommen ist, ich glaube, er hat einen braunen Anzug an, er hat fantastisch ausgesehen. Und es ist schon immer auch, und ich finde das gar nicht schlecht, ich meine es durchaus gut, weil ich sage, es ist schon immer auch eine positive Arroganz dabei. Und in dem Moment aber dann, wo er, wie Simon sagt, wo er mit Leuten zu tun hat, dann ist er wieder so down to earth, aber das ist auch ein Spannungsfeld. Er weiß, wie gut er ist. Und das weiß er auch beim Tennis. Ja, da gibt's ja auch, Andy Roddick hat das ja auch erzählt. Und Mary Carrillo hat das erzählt vor kurzem, ja, dass er schon gesagt hat, I know this was a great shot. Also das finde ich auch spannend, Moritz, dass auf der einen Seite schon ein bisschen wirkt wie ein Superstar und dann, dass man ihn aber doch greifen kann.
Und das muss man erst mal schaffen. Ich finde, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, sagt alles. Er hätte irgendwo auf die Anlage kommen können. Er hätte sich reinfahren lassen können, durch die Tunnels gehen können und dann in der Royal Box auftauchen können. Aber nein, Roger Federer kommt an einem Eingang an, auf der anderen Seite der Anlage, und schreitet über die Anlage von Wimbledon, damit er auch gesehen werden kann. Und das muss man erst mal machen, ohne die ganz große Arroganz, ohne dass alle die Augen verdrehen und sagen, was will der denn jetzt für einen Auftritt? Eben weil er die Nähe dann sucht. Und wir haben vorhin das Beispiel mit uns Journalisten aufgemacht, wie die Nähe da funktioniert. Gleiches gilt ja auch zu seinen Fans. Also er geht ja auch über die Anlage, winkt zu, nimmt sie wahr. Sie können von ihm Fotos machen. Das gehört alles zu diesem großen Paket Roger Federer zusammen. Und wirklich, ich kenne keinen anderen, bei dem das nicht arrogant rüberkäme. Aber bei ihm ist es nicht arrogant, weil er diese Offenheit hat. Wir haben es eben schon besprochen, bei Interviews auch. Simon, das hast du so gut dargestellt, dass er auch mal nachdenkt und nochmal reflektiert. Und hey, was will ich denn darauf antworten? Welchen Twist kann ich hier noch mitgeben? Und das macht's nahbar. Und das zeichnet Roger Federer für mich neben dem Sportlichen, das ist ja der Witz, wir haben noch nicht mehr über den Sport gesprochen,
genau.
Absolut aus.
Eine Sache noch zum Nicht-Sportlichen, Simon. Du sagst, du erwartest eine grandiose Rede. Nichts drunter erwarte ich auch. Aber wer wird die Laudatio halten? Ich meine, aus meiner Sicht kann es ja nur zwei Kandidaten geben. Das eine ist Nadal und das andere ist Rod Laver. Weiß Roger, wer die Rede halten wird? Weißt du, wer diese Introduction Speech halten wird?
Ich weiß es nicht, aber ich denke, Nadal, der ja noch nicht in der Hall of Fame ist, denke ich nicht, dass da das eine Option ist. Rod Laver, ich weiß halt nicht, wie gut er noch, wie fit er noch ist, oder? Also, ich habe jetzt den Eindruck gehabt, ist eher ein bisschen schwierig, oder? Und ich habe ja drei Lieblingskandidaten. Eins, Andy Roddick.
Ja.
Zwei, John McEnroe. Drei, Andre Agassi. Das wären so meine Lieblingskandidaten. Und mit denen würde ich auch, wenn die jetzt sagen, es ist okay, noch ein Interview mit dir zu machen, ich wäre bereit.
Und genau mit den dreien hat Roger ja dann, wir strahlen am Donnerstag aus, aber hat der große Meister am Montag ja auch eine Exhibition dann auch noch gespielt, ja, in New York. Also an der Seite von er, glaube ich, mit McEnroe gegen Agassi und Roddick. Ich dachte auch Roddick, weil Roddick ist witzig. Das würde ganz gut passen. Zum Sportlichen, Simon, weißt du was? Ich denke immer noch, er hätte mehr gewinnen müssen. So viel er gewonnen hat, denke ich mir immer noch, das Wimbledon-Finale 2019, das tut mir bis heute noch so weh, dann dieses eine Australian Open-Finale gegen Nadal, weiß gar nicht, in welchem Jahr es war, dass er hätte gewinnen müssen. Wie ist Roger Federer sportlich mit sich absolut im Reinen, oder glaubst du, dass er manchmal auch so diese 2-3 Minuten hat oder 2-3 Augenblicke nur, wo er sich denkt, ah, scheiße, ich habe 40-15 gegen Djokovic, eigener Aufschlag, und ich kann keinen dieser beiden Punkte machen, weil mich quält das bis heute.
Also, ich habe ihn ja im November getroffen und wir haben auch darüber gesprochen, und er hat gesagt, er ist total mit sich im Reinen. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass, ich meine, er hat auch Matches gewonnen, die er hätte verlieren sollen. Ja, er hat vor allem gegen Novak hat er ein paar Matches verloren, die er hätte gewinnen müssen, auch Matchbällen etc., auch im US Open. Aber er ist mit sich im Reinen, und ich habe das Gefühl, er weiß auch, was er fürs Tennis bedeutet. Also ich meine, jetzt irgendwie die ganze Go-Diskussion und so. Ich meine, wir können dann in 10 Jahren mal zurückschauen, und da wird man sehen, okay, Novak war der erfolgreichste Spieler, aber der diese ganze Ära eingeleitet hat und die anderen inspiriert und mitgezogen hat, war Roger. Und es hat niemand eine solche Strahlkraft wie er. Wenn in 10 Jahren oder in 5 Jahren Novak aufs Gelände schreitet in Wimbledon, dann wird man das sicher zur Kenntnis nehmen, aber es gibt keinen Menschenauflauf wie bei Roger, und die Leute fallen fast in Ohnmacht. Er hat einfach eine unglaubliche Aura, und er hat auch ein unglaublich schönes Tennis, wenn man seine Matches nochmals ein bisschen anschaut, auf YouTube und so, oder ich sehe immer mal wieder auf Instagram irgendwelche Clips von Matches und von schönen Punkten. Das war schon unfassbar schönes Tennis, also das ist, wenn man, ja, Alcaraz spielt schön und alles und gut, aber Roger, das war schon, also das war eine Klasse für sich.
Und das ist es, glaube ich, Moritz. Ich weiß nicht, ob wir damals, als er noch gespielt hat, ich hoffe schon, dass wir das genug geschätzt haben, dass wir das, was wir jetzt sehen, dass das was ganz Außerordentliches ist, eben auch das Stilistische. Wir haben es ja bei Dimitrov, finde ich, auch noch, aber der natürlich bei weitem nicht so erfolgreich und nicht so konstant war. Aber die Art und Weise, diese Ästhetik, ich hoffe, wir haben das damals wirklich zu schätzen gewusst. Gelobt haben wir ihn ja genug, glaube ich.
Doch, haben wir. Also bei mir gibt es 1, 2, 3 Matches, die so präsent sind, vor allem wenn wir jetzt sprechen, kommt es sofort. Ich nenne die Beispiele einmal. Roger gegen Rafa, Wimbledon, war es Viertel- oder war es Halbfinale? Leider weiß ich das Jahr gerade nicht mehr. Und da war so ein bisschen klar, hey, die werden in Wimbledon nicht nochmal zwingend aufeinandertreffen, weil beide schon eben fortgeschrittenen Alters war. Und da saß ich im Center Court und das ist mir heute noch präsent, diese Leichtigkeit über dem Rasen, die wir, weiß ich nicht, ob wir sie jemals wiedersehen werden, die wir da erleben durften. Und da habe ich es wahrgenommen. Es gab ein anderes Match, da hat er gegen Stan Wawrinka gespielt, Wimbledon, das war, müsste so 2013, 14 gewesen sein, erinnere ich mich auch. Da habe ich den Slice zum ersten Mal verstanden, was da eigentlich passiert, wenn die gegeneinander spielen und wie dieser Ball übers Netz kurz guckt und hinten wieder runter saust. Es ist wirklich sehr präsent und deswegen glaube ich schon, dass wir es zu schätzen wissen und auch bis heute noch schätzen. Wie du gesagt hast, Simon, diese Instagram-Clips, die man dann kriegt, das geht ja nicht nur uns so, das geht ja tausenden, Millionen Fans auf der Welt so. Ich würde gerne eine Sache ergänzen, weil du die Frage an Simon gerichtet hattest, zu hätte er noch mehr Matches gewinnen müssen. Wisst ihr was? Er hat genau richtig viele Matches gewonnen. Und diese Niederlagen machen Roger Federer ja erst zu dem, wer er ist. Wir werden immer über 2019 sprechen und das ist ja Faszination Sport. Denn alles gewinnen, es tut mir total leid, ich möchte Rafa Nadal da nicht Unrecht tun, aber irgendwann hat mich Roland Garros nicht mehr so wahnsinnig interessiert, weil mit Start des Turniers war klar, Rafa Nadal gewinnt. Und bei Roger gab es diese Phasen, ja, aber da gab es dann eben auch einen Sergej Strachowski, der ihn in der ersten oder zweiten Runde rausgenommen hat. Da gab es dann eben einen Novak Djokovic, der die Matchbälle abwehren konnte. Und das macht diesen Menschen, das macht diesen Sport so, so faszinierend. Und deswegen werden wir noch ewig über ihn sprechen.
Und weißt du, was spannend ist? Es gab ja schon eine Phase, da er wirklich dominiert hat, oder? Da kam er nach Wimbledon und die Wettquoten waren bei irgendwie 1,1 oder 1,05, dass wenn du auf ein Turniersieg gesetzt hast und so. Aber wirklich, bevor dann Rafa und Nole so richtig stark geworden sind, da war er schon sehr dominant. Aber das Verrückte war, nie hat damals jemand geschrieben oder gesagt, boah, ist das langweilig und boah, wann kommt der Nächste, wann kommt ein Rivale und so, müssen wir uns das noch antun. Und jetzt, nach 2 Jahren Sinner, hörst du schon, überall hörst du, boah, gibt es nicht jemanden, der auch noch ein bisschen ihn herausfordern kann und so. Gut, jetzt hat er abgesagt für die US Open, was natürlich sehr schade ist, aber so irgendwie schon nach kürzester Zeit kommt da irgendwie Langeweile auf und ich glaube, das ist auch im Spiel begründet, oder? Weil bei Roger hast du einfach wie eine Aufführung gehabt, es war kein Tennismatch, es war wie eine Kunstvorführung und ich glaube, das haben die Leute halt geschätzt und bei Jannik Sinner, unglaublicher Athlet, unglaublicher Spieler. Aber ja, es hat ein Tennismatch und am Schluss gewinnt er meistens, oder? Wenn er nicht gerade Hitzekollaps hat oder das Knie schmerzt.
Ja, also bei Federer und was natürlich noch mehr so als bei Alcaraz jetzt, aber man ist immer gespannt, was kommt als nächstes. Was bietet er uns jetzt an? Ja, und das war grandios. Simon, ganz kurz vielleicht noch, warst du schon mal in der International Tennis Hall of Fame? Ich war im vergangenen Jahr erstmals dort im Sommer, wo nichts los war. Warst du schon mal in Newport?
Nee, noch nie. Ich freue mich extrem. Ich nehme auch einen Tennisschläger mit. Vielleicht holen sie mich ja auf den Rasen.
Also zwingend. Einladen. Also wir waren letztes Jahr, glaube ich, an einem Dienstag dort und das haben alle in Weiß gespielt. Es waren alle Plätze besetzt. Es waren Leute, die vielleicht doch noch 2-3 Tage älter waren als ich, aber es ist wurscht. Das war großes Tennis. Ja, lasst mich abschließend noch ganz kurz, weil die US Open ja anstehen, aber wirklich nur, ich weiß, ihr müsst beide weiter. Aber Moritz, du zuerst. Carlos Alcaraz wird jetzt, wenn nicht in dieser Woche, was dazwischen kommt, spielen. A, bist du sehr überrascht? B, was traust du ihm zu?
Tja, totale Wundertüte, gell? Also, ja. Überrascht nein, denn die Hoffnung gab es ja berechtigterweise. Rund im Juli gab es die ersten Bilder von ihm, wie er trainiert hat, auch den Schläger, wenn er in der Hand hatte. Da dachte ich mir erst so, oh Gott, das sieht schon sehr wackelig aus. Auf der anderen Seite, wir dürfen nie vergessen, was für ein professionelles Team da ist und die bauen das natürlich sukzessive auf, haben natürlich vorsichtig angefangen. Ich hoffe, er ist bei, ich traue mich noch nicht mal 100% zu sagen, weil das glaube ich ganz einfach nicht, dass er da ist, aber ich hoffe, er ist bei 90%, dass er unterhalten kann und ich sag dann erstmal, dass ich ihm den Titel nicht zutraue. auf keinen Fall. Gleichzeitig, der in seinen jungen Jahren hat schon überrascht, wo er keine Vorbereitungsturniere spielen konnte und dann kommt und halt einen Grand-Slam-Titel abgeräumt hat. Das glaube ich nicht, dass das jetzt passieren wird, weil diesmal kommt er aus einer wirklich argen Verletzung. Nichtsdestotrotz muss man den auf dem Zettel haben. Nicht für den Sieg, wenn es nach mir geht, aber für einen tiefen Run doch schon.
Es würde nicht für das Männertennis sprechen, wenn Carlos Alcaraz nach so langer Pause zurückkommt und gewinnt. Aber Simon, ich würde das so feiern. Ich bin Alcaraz Ultra. Ich sag dir, wie es ist. Was glaubst du, wie es ihm gehen wird, Simon?
Ich bin gespalten. Also er hat ja wirklich von tief unten angefangen. Ich glaube, er hat die ersten Bewegungsübungen mit dem Racket waren ein Racket ohne
Beseitigung. Ja.
Nur der Griff, also ohne, also Handgelenk ist extrem schwierig zu beurteilen, also auch eine sehr heikle Verletzung. Schön ist er dabei, ein bisschen seltsam ist Sinner nicht dabei, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen, wie man sieht ihn trainieren und es hat jetzt gar nicht so schlecht ausgesehen und trotzdem spielt er nicht, also ich hoffe, ja, da ist nichts anderes, steckt nichts anderes dahinter, ist seltsam. Und ich meine, Nummer 1 Favorit ist jetzt Sascha Zverev, das muss man klar sagen. Und sicher all die Amerikaner wittern jetzt Morgenluft, oder so Ben Shelton, Taylor Fritz, Francis Tiafoe. Ja, plötzlich hat sich das Tableau für sie geöffnet. Es wird sehr spannendes US Open.
Ja, freuen wir uns drauf. Ich fliege am Donnerstag hin, deshalb nehmen wir heute schon auf. Danke Simon, danke Moritz. Kurze Pause der Big Show 776.
Ja, hallo, da ist der Klaus Sulzenbacher. Ich bin vierfacher Olympiamedaillengewinner in der nordischen Kombination und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 776 und ich freue mich, dass ich jetzt im East Wing, glaube ich, des Pressecenters, im National Tennis Center, Billie Jean King National Tennis Center bei den US Open mit Sebastian Kaiser verbunden bin. Grüß dich, Sebastian. Gut, weil einer ist zugesperrt angeblich, hat mir heute irgendjemand zugebrüllt. Ist das korrekt oder sind doch beide offen? Sind die Fotografen schon umgezogen?
Ja, ich glaube, wir sind hier aber nicht im East, sondern im West. Zumindest ist es so, dass hier in der Reihe, in der du auch sitzen wirst, ein paar Plätze keinen Strom haben. Meiner gehört dazu. Deswegen sitze ich jetzt erstmal da, wo sonst immer die Süddeutsche Zeitung saß. Der Platz ist noch nicht vergeben. Und ich habe so mitgekriegt, wenn hier schon mehrmals der Elektriker gerufen wird, dass derjenige, der hier den Elektriker ruft, dann immer spricht von West Ash. Und deswegen hoffe ich, der Elektriker war noch nicht da, dass der sich nicht täuscht und wir hier in Wahrheit im East sind und der Elektriker schon 10-mal im East war. Dabei sind wir also, wie gesagt, im West war und dabei sind wir hier aber im East. Also ich bin mal gespannt, wie das hier ausgehen wird.
Wer weiß. So, ja, also dafür, dass es Mittwoch ist, ist schon relativ viel passiert. Fangen wir einfach mal mit der Mix-Geschichte an. Da steht der Sieger noch nicht fest, das Siegerpaar noch nicht fest, aber steht fest, dass Sascha, wer gedacht hätte, dass es im letzten Jahr schon eher lustlos und eher kurz war, in diesem Jahr war es ungefähr gleich lustlos und gleich kurz. Hast du mit ihm danach gesprochen? Er hat mit Taylor Townsend 2-4, 2-4 verloren gegen Coboli und Bencic. Hat er sich's, glaube ich, null zu Herzen genommen, aber hast du mit ihm geplaudert danach oder mit irgendjemand aus dem Team?
Ja, also wie gesagt, dass Alexander Zverev jetzt hier verloren hat im Mixed in dieser ersten Runde, das war jetzt für mich nicht die ganz große Überraschung, gesprochen hat er danach nicht, also die beiden waren dann relativ schnell verschwunden, auch Taylor Townsend, also die haben normalerweise geben die Pärchen dann zusammen eine Pressekonferenz, aber da war nix und danach hat ja auch gleich dann Alcaraz mit Serena Williams gespielt. Also da sind viele natürlich auch gleich im Stadion geblieben, ich auch. Und es war ja von vornherein klar, das hatte er ja auch schon angedeutet, dass eben diese Doppelgeschichten da Spaß machen sollen und zur Unterhaltung dienen. Und so ist es ja auch. Und deswegen ist jetzt keine große Überraschung, dass er da mehr oder weniger schnell raus war. Und heute trainiert er dafür zweimal, also trainiert jetzt um jetzt gerade trainiert, er hat jetzt gerade angefangen und wird dann auch um 15 Uhr sogar mit Novak Djokovic, wenn ich mich irre, nochmal trainieren. Also ich glaube, das bringt ihm auch mehr als jetzt so ein so ein Mixed-Wettbewerb.
Ja, also es bringt ja niemandem was am Ende des Tages, außer vielleicht der USTA, die Eintrittskarten verkauft. Aber dennoch natürlich.
Und wie viele? Also hier ist alles, das Ding ist aus allen Nähten geplatzt. Also das muss man schon sagen. Also wenn sie Geld verdienen wollen, dann haben sie das richtig angepackt. Und das Ding, die Anlage war gestern vom Vormittag an schon zum Bersten gefüllt. Heute kannst du hier kreiseln, heute ist kein Mensch hier, obwohl Qualifikationsmatches sind und die Finalrunde, sage ich jetzt mal, Halbfinale, Finale vom Mixed-Wettbewerb findet ja erst heute Abend statt. Aber die Leute nehmen das an, die sind da total glücklich und das war schon gewaltig, das muss man sagen. Also gerade bei Serena Williams und Carlos Alcaraz, da hat es das Dach hier, wenn es zu gewesen wäre, hätte es das Dach abgedeckt.
Was hört man denn über Alcaraz? Und was sieht man von Alcaraz? Er hat seit Barcelona nicht mehr gespielt. Jetzt ist es eben nur ein Mixed-Doppel. Aber er trainiert ja auch jeden Tag. Ich weiß nicht. Ich mittlerweile glaube ich schon wieder, jetzt ist er zwei Tage dort, glaube ich schon wieder, dass er doch um den Titel mitspielen kann.
Das glaube ich nicht. Also das, mein Eindruck war gestern ein anderer. Also der Aufschlag ist ein Schatten seiner selbst. Also okay, da ist keine Geschwindigkeit drin. Das sieht nicht gut aus. Er hat immer noch vom auf dem gesamten Unterarm eine Manschette. Also das ist alles ab jetzt. Also ich glaube auch nicht, dass die nur zur Vorsicht da ist. Also ich glaube, der ist schlicht und einfach noch nicht vollkommen ausgeheilt. Und das sah auch alles nicht so dolle aus. Also gerade im zweiten Spiel wurden ihm dann schon und Serena auch die Grenzen so ein bisschen aufgezeigt. Also das war dann auch kein großes Wunder, dass die dann verloren hatten. Das erste Pärchen, das war einfach in der entscheidenden Phase zu schwach. Also die hatten ja sogar, die haben eigentlich, hätten die das Ding gewinnen müssen, die anderen beiden da, die Neuseeländerin und der Brite. Also die haben 3-1 geführt und hatten zwei Satzbälle, wurde nur bis 4 gespielt. Und da ist natürlich dann die Erfahrung von Alcaraz und von Williams da und die sind dann gnadenlos. Ne? Also wenn die den kleinen Finger von dem Gegner bekommen, dann reißen die dem den Arm raus. Und das hat man gesehen und das hat man bei den anderen beiden eben dann, die sind dann völlig eingebrochen, obwohl es anscheinend Doppelspezialisten sein sollen und in der Weltrangliste sind die beiden überhaupt nicht gelistet, bei der Einzelweltrangliste zumindest. Die stehen nur in der Doppelweltrangliste. Und da waren die dann hoffnungslos unterlegen. Ich glaube auch nicht, dass die schon mal vor so einer Kulisse gespielt haben. Also da waren über 20.000 Leute und die haben die Hütte da zum Kochen gebracht, wenn da vor allem Serena Williams irgendeinen spektakulären Punkt gemacht hat. Also das war schon ein Erlebnis, das muss man schon sagen. Aber sportlich gesehen, wenn du nach Alcaraz fragst, habe ich da schon noch meine Zweifel, dass der hier sehr weit kommt.
Du sprichst von Aaron Rutliff und Lloyd Glasspool.
Richtig, genau.
So, und verloren haben sie dann gegen jenes Paar, das gegen Alexander Zverev und Taylor Townsend gewonnen hat, nämlich gegen Flavio Cobolli und Belinda Bencic. Das findet heute in der Nacht statt. Und wenn Sebastian sagt, naja, gestern die Anlage am Dienstag also war zum Bersten voll untertags, ja, da gab es das Mixed und abends gab es dann diese Geschichte mit Roger Federer, wo Federer Einzel gespielt hat gegen Andy Roddick und wo er dann ein Doppel mit McEnroe gegen Roddick und gegen Andre Agassi gespielt hat. Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Ja, ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber ich war begeistert, was soll ich dir sagen? Da bin ich dann doch ein absoluter Federisti und wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, auch mit dem Moritz Lang und mit dem Simon Graf. Er hat natürlich einen Swagger, der ein kleines bisschen auch sehr, sehr selbstbewusst ist, aber völlig zu Recht. Roger Federer, wie hat dir die Veranstaltung als Ganzes gefallen, der Dienstagabend?
Naja, solche Uli-Turniere, die haben ja immer so ein bisschen... Zerstöre ich damit mein eigenes Bild von dem, was ich von den früheren Stars aus deren aktiver Zeit kenne. Deswegen bin ich da jetzt nicht immer so ein Freund davon. Aber rein für die Menschen, für die Tennisfans, und um die geht's ja, es geht ja nicht um mich, sondern es geht da wirklich um die Fans, die dafür viel Geld ausgeben und das alles sehen wollen, für die ist das natürlich eine tolle Show. Und da ist das geil, natürlich dann zwei oder vier Superstars nochmal zu sehen. Und man muss ja auch sagen, dass Roddick und Federer beide noch Wettkampfform haben. Also der Roddick, der schlägt mit 209 km/h auf, das ist irre. Und der Federer, da haben die Leute mit der Zunge geschnalzen, da ging nicht nur einmal in Raunen durchs Publikum, als der da seine Rückhand auspackte. Also den Gentleman auf dem Platz hat man schon gesehen und die beiden haben wenig verlernt, muss man sagen. Ne? Also das ist schon toll gewesen für die Zuschauer und auch ganz launige Interviews gegeben mit der Agassi hat dann erzählt, wenn er gegen Federer gespielt hat, dann hat er sich immer gefühlt wie ein Balljunge, also Ball hinterherlaufen und dann dem Spieler geben. Und die Bilanz war ja auch, er hat die ersten drei Matches gegen Federer gewonnen, die anderen acht, die danach folgten, hat alle Federer gewonnen. Und die Bilanz von Roddick gegen Federer, die ist nahezu vernichtend, 21-3 für Federer. Und wie gesagt, das ist für die Leute ein tolles Ding gewesen. Dazu noch der McEnroe. Das ist natürlich schon klasse. Und das ist genau das, was der Amerikaner auch will. Also dieser Showtag da gestern mit diesem Mixed-Wettbewerb und dann noch abends diese Federer, weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, Goodbye-Verspätetes oder die Ehrung, obwohl ja am Montag noch mal eine zweite Ehrung hier auf dem Center Court folgt, dazwischen dann in Newport die Aufnahme von Federer in die Hall of Fame, also der hat eine anstrengende Woche da vor sich oder ist mittendrin in dieser anstrengenden Woche und alles mit dabei, also seine Familie, seine beiden Zwillingspärchen da auf der Tribüne, da gibt es jetzt auch so tolle Fotos im Internet von vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren, wo die da saßen und dann von gestern Abend eben inzwischen schon Jugendliche, die Mädels schon junge, erwachsene Frauen und seine Eltern waren sogar da. Also das ist für ihn schon mächtig emotional gewesen und ab und zu wurden dann auch mal ein paar Bilder eingespielt von früher und dann natürlich diese wahnsinnig tolle Drohnenshow, die da über New York sich abgespielt wurde. Ich weiß gar nicht, wo man sich hätte hinstellen müssen, um die praktisch live irgendwo zu sehen und nicht nur wie Federer und die anderen 24.000 da in der Halle auf dem Screen. Da haben sich die schon echt was einfallen lassen, das muss man sagen. Also das war schon ein würdiger Abend für ihn.
Ja, ist doch großartig. Und Federer hat ja dann auch über das Aussterben der einhändigen Rückhand ein kleines bisschen referiert und da kommt jetzt gerade frisch die Nachricht rein, dass Stan Wawrinka, der eigentlich keine Wildcard hätte bekommen sollte, jetzt doch eine bekommt, weil Patrick Gibson nicht kann und ich finde
angeblich nicht kann.
Angeblich nicht kann, dann pass auf, Patrick, das sind $30.000 hier oder 50.000. Es ist uns doch peinlich, dass Stan keine Wildcard bekommen hat. Machen wir mal was draus. Wawrinka ist dabei. Fonseca ist leider nicht dabei. Der hat aber auch die letzten Wochen nicht gespielt, weil er verletzt war. Das finde ich ein bisschen schade. Und bei den Frauen haben wir jetzt auch, Serena wird mit Venus im Doppel spielen, okay. Aber du hast auch natürlich immer beobachtet, du Naomi Osaka sehr genau, die ja bei den French Open vor allen Dingen, aber dann auch in Wimbledon geglänzt hat modisch. Darf man oder beziehungsweise muss man etwas Ähnliches, also ich, für mich ist es ein Darf, aber es gibt Leute, für die ist es ein Muss, die da etwas erwarten können und dürfen und wollen.
Naomi Osaka, von der kann man immer was erwarten, vor allem was Unerwartetes kann man von ihr erwarten. Die kam eben vor 10 Minuten oder einer Viertelstunde hier an mir vorbeispaziert, hier im Presseraum übrigens, sagte ganz freundlich Hallo und ging ein paar Plätze weiter. In die Reihe, in der du auch sitzen wirst, war das. Und war mit einem Fotografen da und stellte sich dann dort an einen Desk, setzte sich die Kopfhörer auf in einem atemberaubenden, bronzefarbenen Mini-Kleid oder was, wie man das bezeichnen möge, und hat sich da kurz ablichten lassen, 5 Minuten lang. Also das war schon, muss man sagen, ein fantastischer Auftritt. Schade, dass ihn niemand mitbekommen hat, außer mir. Ich war wieder mal am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und ja, und ich glaube, dass man Ähnliches auch von ihr erwarten kann, wenn dann 24.000 Leute auf dem Arthur Ashe zuschauen und sie dann mit, ja, ich glaube schon, dass die Amerikaner, weil sie wissen ja auch, dass man da was erwarten kann, ich glaube schon, dass die Amerikaner ihr dann eine Night Session geben werden. Und früher war es ja so, gerade bei Sharapova war ein Kleidchen für die Day Session, ein Kleidchen für die Night Session, und das ist heute nahezu ausgestorben. Und da gibt es so ganz wenige, die sich auf sowas, ja, wieder, muss man sagen, fokussieren. Naomi Osaka ist eine davon. Und da bin ich mal gespannt. Also ich gehe fest davon aus, dass da was passieren wird. Das fing ja vor einem Jahr ungefähr hier an. Und ich glaube, das wird, wir werden da einige Auftritte von ihr sehen können.
Dritter US Open-Titel für Naomi Osaka, da sage ich, sign me up. Nehme ich auf jeden Fall. Sie spielt ja wieder sehr gut in diesem Jahr, auch wenn sie noch kein Turnier gewonnen hat. Aber
da bin ich, da ist, glaube ich, zu viel Optimismus. Das glaube ich nicht.
Ja, bei den Frauen ist alles möglich. Es ist eine Auslosungssache.
Das ist wohl wahr.
Es ist wirklich eine Auslosungssache. Es ist alles möglich. Ja, und dann hast du mir noch zugerufen, es gibt Neues von Eva Liss, oder gibt es nichts Neues von Eva Liss? Und ist das die Neuigkeit, dass es mal nichts Neues von Eva Liss gibt?
Ja, na, Neues im Sinne von Neues, wüsste ich jetzt nicht, was bei ihr neu sein soll. Also sie ist ja, dass sie gehandicapt ist, das wird sich nicht mehr abstellen lassen in ihrem Leben. Das ist leider Gottes so mit dieser Autoimmunerkrankung. Und die letzten Wochen ist er halt meist früh rausgefallen. Sie droht jetzt hier aus den Top 100 zu fallen. Nummer 98 ist er schon. Und ja, man darf gespannt sein, wie lange das alles noch auch sponsorenmäßig und dann auch ja, von der Öffentlichkeitswirksamkeit her anhält. Ne? Sie hat da so eine kleine Girls Group um sich geschart mit Coco Gauff, mit Alexandra Ayala, mit Zeynep Sönmez, und ab und zu mal, Girls Group ist da bei ihr zu viel gesagt, aber weil sie im Alter her dann schon raussticht, Paula Badosa ist da immer mal dabei und so weiter. Und ja, die machen viel zusammen, die unternehmen viel zusammen, waren gestern auch mit Alexiala, war sie gestern auch bei dieser Federer-Show dabei. Und ja, man muss echt gespannt sein, wie das dann weitergeht. Meist ist ja so, dass eben gerade eben Ayala oder auch Gauff lange im Turnier drin sind. Da ist Eva schon längst zu Hause oder im nächsten Turnierort. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sie damit umgeht, wie sie das handelt, wenn sie vielleicht in Australien dann wieder in die Qualifikation muss. Also das ist, ich glaube, die hat keine leichten Zeiten vor sich und versucht sich da so ein bisschen abzulenken durch diese ganzen Werbegeschichten, die sie da am Laufen hat, und nimmt das alles mit und hat jetzt auch wieder einen Auftritt, ich weiß gar nicht, was das war, ein Modemagazin, irgendwo ist sie jetzt auch wieder drin gewesen. Also dieses Metier läuft bei ihr sehr gut. Man wünscht ihr, dass es auch sportlich so laufen würde, wie es außerhalb des Sports läuft. Aber ja, ist zurzeit bei ihr schwierig in diesem Jahr.
Ja, Marta Kostyuk ist ja auch in dieser Gruppe.
Marta Kostyuk, Entschuldigung, natürlich. Marta Kostyuk allen voran. Best Friends, Best Buddies und Best was weiß ich nicht alles. Und die ist ja auch zunehmend im Turnierverlauf. Also da ist Eva relativ zeitig sehr allein dann immer, weil eben dann die anderen Freundinnen immer noch spielen müssen, während sie schon die Koffer gepackt hat.
Also ja, Marta Kostyuk auch jemand, von dem ich, wo ich extrem gespannt bin, wie sie bei diesen US Open spielen wird, weil sie bei den Grand Slam Turnieren, bei den letzten beiden, ich weiß gar nicht, wie sie in Australien abgeschnitten hat, aber in Roland Garros und in Wimbledon war sie sehr, sehr gut unterwegs, und es ist alles offen. Ich freue mich, hoffentlich einen ordentlichen Flug und eine weitere, einigermaßen problemfreie Anreise zu den US Open gehabt haben zu wollen, dann morgen am Donnerstag zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Ich werde möglicherweise mit Paul Häuser direkt zur Anlage kommen, weil ich ohne Sebastian Kaiser nicht mehr sein möchte. Ich kann es vielleicht. Für heute war es das, die Big Show 776. Danke Sebastian, danke an alle anderen, die dabei waren. Nächste Woche die 777. Schauen wir mal, was man da auf die Beine kriegt.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter,
klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!